Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Ein neuer Hit zum Mitpfeifen von Lola Marsh. Die haben sich vor 6 Jahren auf einer Geburtstagsparty in Israel gegründet. Ja, und Vögel pfeifen so ein Hit vielleicht inzwischen auch nach. Manche Vögel können ja auch Handy-Klingeltöne imitieren. Und die Vogelwelt scheint sich dem Menschen einfach gut anpassen zu können. Und einer, der die Sprache der Vögel beherrscht, ist Professor Peter Berthold, Vogelkundler und Verhaltensforscher. Er war viele Jahre der Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie und damit auch der Chef der Vogelwarte in Radolfzell. Er war die Woche zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und hat gezeigt, dass er unfassbar viele Vogelstimmen auch nachmachen kann, zum Beispiel die der Amseln.
Die macht zum Beispiel ein ganz leises Gück. Die Jungamseln zum Beispiel macht einfach irgendwo in der Hecke sitzen.
Was heißt das?
Das heißt, das ist ein Ruf, den man fast nicht orten kann, der aber der Amselmama sagt, da sitzt eine junge Amsel und die braucht Futter. Ohne dass die Katze, die in der Gegend rumschleicht, auf die Schnelle rauskriegen kann, wo eigentlich dieser Ton herkommt, dieser Laut herkommt. Aber die Amselmutter hat es längst gehört, guckt, ob die Luft rein ist, wenn, fliegt sie hin und füttert dort ihre Amsel. Oder sie hören dann eine Amsel, die zum Beispiel die ganze Zeit zick, 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 zack, 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 zack. Dann weiß man, da ist also Holland in Not. Da ist entweder die Nachbarskatze schon ganz nah am Nest oder ein Sperber da und so weiter. Also da sieht man schon, die haben ganz verschiedene Laute, mit denen sie ganz verschiedene Sachen ausdrücken können. Nicht? Und bei den Amseln sind das sicherlich auch über 20, 30 Laute, die bis hin
da
zu Zärtlichkeitslauten am Nest und so weiter und so fort.
Wie geht denn der Zärtlichkeitslaut?
Bei der Amsel sind das Laute, die zum Beispiel so wie die man aber in der Regel nur hört, wenn man, sagen wir mal, einen Meter oder so vom Nest entfernt steht.
Ist ja fast wie bei den Menschen. Ja,
fast wie bei Menschen. Zum Beispiel meine Mönchsgrasmücken, wenn die am Nest zusammen turteln und dann am Eierlegen sind, machen die ganz leise bit, 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 bit. Das hören sie nur auf eine Entfernung von einem halben Meter. Die meisten Ornithologen kriegen das gar nicht mit, weil man ja nie so nahe dran ist. Aber wenn man die Vögel in der Voliere brüten lässt, kriegt man das natürlich mit.
Wie ist denn der Zärtlichkeitsaustausch bei Raben und bei Krähen?
Oh, unglaublich. Sie wissen ja, die Kohlgraben zum Beispiel haben natürlich auch befiederte Augen, putzen alle Federn, aber jetzt können sie natürlich zum Beispiel selber mit dem Schnabel nicht an die Federn vom Auge hin. Das heißt also, da hält man das Auge seinem Partner hin und der geht her und fährt mit diesem riesen Kohlgrabenschnabel, mit der mit einem Schlag das Oberleder vom Schuh zack durchhauen kann, geht der her und fängt an, hier die Federchen durchzuziehen. Und wenn Sie ein gutes Verhältnis zu einem Kohlgraben haben, dann kommt er zu Ihnen, geht ans Auge und versucht, Ihnen die Wimpern vom Auge einzeln durchzuziehen, um sie zu säubern und diese Zärtlichkeitswahl. Und da muss man natürlich den Atem anhalten, weil man ja nie ganz sicher sein kann. Jedenfalls, wir haben die Befürchtung, dass der unter Umständen zurückgeht und zack macht und dann ist das Auge hinüber. Aber das macht er natürlich nicht, weil der Kohlgrabe ist ja ein anständiger Mensch. Der würde so eine Situation nie ausnutzen.
Der hat zwei Möglichkeiten. Entweder er hackt mir das Auge aus oder er zupft mir jedes einzelne Haar der Augen.
Ganz genau. Und wenn Sie ein gutes Verhältnis zu ihm haben, macht er das. Und das will er dann auch machen. Und er ist ganz enttäuscht, wenn Sie ihn an das Auge nicht ranlassen. Also ein handaufgezogener Kohlgrabe, der Sie als Partner ansieht, der will das ausleben. So wie Ihre Frau ja auch ihn zärtlich über die Backe streicheln will und nicht Ihnen nur gelegentlich eine ins Genick hauen, wenn Sie was falsch gemacht haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Mit dem Mann können Sie Tage und Nächte über Vögel sprechen. Professor Peter Berthold war die Woche zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Er ist Vogelkundler und Verhaltensforscher, ein Wissenschaftler mit internationalem Renommee. 10.000 Vogelarten leben heute wohl weltweit. Und er kann auch sagen, wie viele davon in Deutschland.
Jetzt haben wir noch 258. Und davon geht sehr, sehr vielen sehr schlecht, nämlich 55%. Die nehmen also den Bestand dramatisch ab. Ein kleiner Teil, so ungefähr knapp 20%, die bleiben stabil.
Welche dann, Vogelart ist besonders gefährdet?
Oh, das sind eine ganze Menge inzwischen. Also das ist eine endlose Kette. Nicht, wenn Sie denken, dass 55% im Bestand abnehmen, nehmen wir mal die, bei denen es ganz furchtbar aussieht. Dazu gehört zum Beispiel das Rebhuhn. Vom Rebhuhn haben wir um 1800 in Deutschland gehabt, ungefähr 10 Millionen Individuen. 10 Millionen Individuen. Und jetzt haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, noch 20.000, 25.000 in ganz Deutschland. Okay. Das heißt, das Rebhuhn steht kurz vor dem Aussterben.
Warum hat sich das Lebensniveau und warum haben sich die Lebensbedingungen für dieses Rebhuhn so dramatisch verschlechtert in den letzten 200 Jahren?
Also wenn Sie fragen, warum, dann muss man sagen, weil wir im Grunde genommen nichts dazu getan haben, um diese Tiere zu erhalten. Und die Hauptursache dafür ist natürlich die Intensivierung der Landwirtschaft. Mhm. Das Rebhuhn ist ja ein Feldhuhn. Das hat früher in der Feldflur gelebt, in Getreidefeldern. Das hatte paradiesische Zeiten bis ungefähr 1950. Nehmen wir so ein normales Getreidefeld voll mit Mohnblumen, Kornblumen, wilden Stiefelmütterchen, rund 200 Wildkräuterarten mit all den Insekten, überall Platz, wo es rumlaufen konnte. Gehen Sie heute in die Feldflur raus, egal ob Sie angucken, Weizen, Gerste oder was auch immer.
Alles nicht mehr.
Monokulturen, ganz dicht besetzt, keine einzige Wildpflanze, kein einziges Insekt drin. Ja. Die Alten haben nichts zu fressen, die Jungen haben nichts zu fressen. Exitus.
Problem ist nur, die Uhr kann man nicht einfach zurückdrehen und die idealen Bedingungen fürs Rebhuhn wiederherstellen, wie es 1800 war.
Völlig ausgeschlossen. Geht überhaupt nicht mehr. Da hätten wir ein bisschen viel früher gegensteuern, was überhaupt kein Problem gewesen ist. Weil aber alle haben natürlich immer gedacht, mit allen meine ich alles, was wirklich kreucht und fleucht, Regierung, ja. Vogelschutzverbände, haben wir gesagt, naja, irgendwie wird es schon irgendwie noch gehen und so weiter. Inzwischen ist es einfach zu spät. Und man hätte natürlich eine ganze Menge machen können,
ja.
Keine Frage, heute geht's nicht mehr.
Wenn sich die Lebensbedingungen für bestimmte Vogelarten so dramatisch verschlechtert haben, gibt es auch umgekehrt den Fall, dass manche Vögel es heute besser haben?
Das ist ganz interessant, das sind ein paar ganz wenige Gruppen. Einmal solche, die von uns gehätschelt und gepäppelt werden. Ja. Beispielsweise Wanderfalke. In der DDT-Ära fast ausgestorben, nur noch eine Handvoll da. Dann hat man gesagt, gut, wir müssen jeden einzelnen Horst bewachen, wir müssen züchten, wir müssen ausbürgern, wir müssen jeden Vogel ganz genau im Auge behalten. Und jetzt nehmen die wieder zu, jetzt haben wir jetzt über 1000 Paare, aber mit einem riesigen Aufwand. Eine zweite Gruppe etwa bei uns sind die, die von unserer Überfluss- und Abfallgesellschaft profitieren. Nehmen Sie Krähen und Elstern. Aha. Wenn die heute am Stadtrand von Stuttgart leben und gehen morgens um 4 an die Komposthaufen, ja, da liegen drauf halbe Kotel, ich weiß nicht, an Kuchen, der fast noch ganz ist und so weiter. Davon hätten früher ganze Familien wochenlang gelebt. Davon leben heute die Krähen, denen geht's bestens. So viel Futter haben die noch nie gesehen gehabt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Mindestens 12 Tote bei einer Autobombenexplosion in Damaskus. 15 weitere wurden schwer verletzt. Aktuelle Nachrichten aus Syrien. Kein Konflikt, über den ich bis dahin berichtet habe, war so brutal wie der in Syrien, sagt Carsten Stormer. Es gibt nur wenige Journalisten, die so viel Zeit in Syrien und auch im Irak verbracht haben wie er. Am Mittwoch berichtete er über seine Reisen in die Kriegsgebiete bei uns in SWR1 Leute, auch über eine Begegnung mit zwei Kindern, Ahmed und Hanadi, die totgeweiht waren.
Einer dieser Momente, die man auch als Journalist und als Mensch niemals vergisst, weil da ging es über die Berichterstattung selbst hinaus. Es war 2012 im Libanon. Ich habe eine Geschichte gemacht über die sich anbahnende Flüchtlingskatastrophe. Das hat man im Libanon schon damals sehr erkannt. Und ich habe da tagelang mit Flüchtlingen gesprochen. Und ich war dann eigentlich schon fertig mit meiner Recherche. Und der Fixer oder mein Begleiter, der für mich alles organisiert hat, der hat gesagt, wir sind erst auf dem Weg in ein Krankenhaus und ob ich da noch mal kurz reingucken könnte, weil da sind zwei Kinder, die sind gerade aus Homs eingeliefert worden und denen würde es nicht sehr gut gehen. Und ich war
Sie waren eigentlich schon genervt, ne?
Ich hatte Kopfweh, ich hatte Hunger, ja. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ich musste die Geschichte schreiben, ich wollte eigentlich nur noch irgendwie ein bisschen ausruhen, aber dadurch, dass das Krankenhaus auf dem Weg lag, habe ich gesagt, okay, gucken wir da mal hin. Und der hat mich dann in die oberste Etage dieses Krankenhauses geführt und da lagen dann zwei, ja, das hat nicht mehr viel mit Mensch zu tun gehabt, da lagen zwei Körper total verbrannt, aus den Verbänden hat der Eiter getropft und man hat nicht erkannt, dass das zwei Kinder sind. Ich kannte diese Verletzungen schon aus Afghanistan im Irak und wusste, diese beiden Menschen haben keine Überlebenschance. Und
konnten sie dann doch überleben?
Ich habe dann versucht, diesen Chefarzt zu bereden, dass ich Fotos machen darf. Und der hat mir dann kurz oder recht lang erzählt, von wegen, ihr Journalisten kommt hier in den Libanon und ihr macht mit unserem Leid Geld. Und damit hat er nicht ganz Unrecht. Aber ich habe ihm auch erklärt, das hat mit meiner Geschichte nichts zu tun. Ich kann nur versuchen zu helfen. Durfte dann diese zwei Bilder machen, habe die Bilder bei Facebook ins Internet gestellt und habe einen Hilferuf dazu geschrieben und Dann kam diese unglaublich, also das Wunder ist dadurch entstanden, dass dann eine Hilfslawine angerollt ist mit Freunden, die das gelesen haben in Deutschland, die Ärzte kannten, die Diplomaten kannten, und auf wundersamen Wegen in kürzester Zeit wurden Ahmed und Hanadi nach München ausgeflogen, ohne Papiere, ohne Familienangehörige, und wurden dann im Haunerischen Krankenhaus in München behandelt. Die Ärzte haben sich bereit erklärt, das kostenlos zu machen, solange die Finanzierung der Behandlung gesichert war, wurden ins Koma gesetzt. Hanadi kam mit multiplen Organversagen in München an. Also die waren mehr tot als lebendig und dem Tod näher als irgendwas anderes. Sie haben es geschafft. Hanadi macht dieses Jahr, glaube ich, Abitur oder hat es schon gemacht. Ahmed macht eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten, weil er eben das, was ihm widerfahren ist, zurückgeben möchte an Deutsche. Sie haben sich perfekt integriert. Eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Und das ist für mich eine der schönsten Geschichten, über die ich nie geschrieben habe, bis zu dem Buch.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
SWR1 Leute der Woche am Sonntagvormittag. Die vergangenen 5 Jahre waren für Carsten Stormer besonders einschneidend. Der Kriegsreporter reiste 2012 das erste Mal nach Syrien. Er verbringt Wochen, manchmal mehr als einen Monat dort und sieht entsetzliches Leid. Anfang 2014 sterben 2 Männer, die ihm in der Nähe von Damaskus das Leben gerettet haben. Er selbst wäre beinahe entführt worden. Und das alles hat auch bei ihm Spuren hinterlassen.
Es ist natürlich ganz klar, dass wenn man längere Zeit in Syrien ist und dort arbeitet, man lässt da ein Stück von sich selbst zurück. Man verliert da was, also ich sage mal, ein Stück seiner Seele geht da verloren. Weil man sieht Sachen, die Menschen nicht sehen sollten und nicht erleben sollten. Auch das eigene Leben war mehr als gefährdet.
Sind Sie abgestumpft?
Nein. Und ich glaube auch, wenn ich das Gefühl hätte, abzustumpfen, dann müsste ich mir wahrscheinlich einen anderen Beruf suchen, weil ich glaube, die Empathie ist es, was gute Geschichten ausmacht. Und nur dann kann ich auch den Leuten ernsthaft gegenübertreten und mit dem Resultat, dass ich über die Berichten ernsthaft berichten kann.
Wobei ich beim Lesen manchmal den Eindruck hatte, wo Sie das dann auch beschreiben, dass es schon auch ein Prozess in Ihnen war, wo Sie dann auch gesagt haben, ja, ich habe kein Interesse mehr für gar nichts. Ich kann mich eigentlich selber gar nicht mehr spüren.
Das war ganz stark nach der Reise nach Sabadani, als ich in 2 Nächten aus Syrien fliehen musste. Und nicht wusste, ob ich da lebend wieder rauskomme. Und das war 2014 war ein ganz schwieriges Jahr für mich. Also dann die Erinnerung an Sabadani. Dann sind Anfang 2014 2 Menschen getötet worden, die mir das Leben gerettet haben. Im Juli ist mein Vater gestorben. Im August ist mein Freund James Foley ermordet worden. Und im Oktober wird mein Sohn geboren. Und das waren so viele Emotionen, da konnte ich nicht mehr damit umgehen. Ich habe gemerkt, ich stumpfe ab und habe dann mich mit mir selbst auseinandersetzen müssen, inwieweit ich das zulasse, dass die Erlebnisse mein Leben bestimmen und ob ich nicht Wege finden kann, dass ich wieder die über mein Leben bestimmen kann. Und habe dann gemerkt, ich muss mir professionelle Hilfe suchen. Ich habe über das DART Center, die sich für traumatisierte Journalisten einsetzen, eine Psychologin bekommen, mit der ich einfach mal eine Stunde oder etwas über eine Stunde sprechen konnte. Und die mir erklärt hat, sie müssen verstehen, vor allen Dingen auch ihr Umfeld muss verstehen, dass das, was sie erlebt haben und das, was bei ihnen kaputt gegangen ist, das ist kein Schnupfen, der mal vorbeigeht, auch kein Beinbruch, der wieder heilt, sondern das wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Sie sind quasi der Meister darüber, sie können bestimmen, wie sich das auf sie auswirkt. Entweder sie behalten es für sich und dann gehen sie kaputt oder sie reden da offen drüber. Und deswegen war auch das Schreiben meines Buches war eine Art Reinigung. Die Reportagen, die ich schreibe, sind Reinigung und auch Rechtfertigung, dass ich diese Arbeit überhaupt ausüben darf, kann. Ich rede mit meiner Frau darüber, ich rede mit engsten Vertrauten darüber, ich rede mit Kollegen darüber, mit Freunden. Also ich gehe da sehr offen damit um, dass da ein Problem ist. Und seitdem lebe ich eigentlich ganz gut wieder. Ich habe dann auch 2014 wieder versucht, einfach als Test bin ich nach Aleppo gefahren, um über die Fassbombenkampagne zu berichten.
Ja, weil Sie lange Zeit auch erstmal gar nicht in Krisengebiete reisen konnten.
Genau, ich war fast ein Jahr lang nicht in Krisengebieten und habe dann aber in Aleppo gemerkt, dass der Anspruch, den ich an mich selbst und meine Berichterstattung habe, noch vorhanden ist und auch, dass es möglich ist, unter Gefahr zu arbeiten. Als ich das Gefühl dann hatte, ging es mir wieder sehr gut. Natürlich, ich habe immer mal wieder Momente, wo man mal ein bisschen abdriftet, aber die gehen sehr schnell vorbei.
Sie haben vielleicht ein anderes Bewusstsein dafür jetzt entwickeln können.
Ich habe gelernt, damit umzugehen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Woanders weiß man selber, wer man ist. Hier wissen es die anderen. Das ist Heimat. Ein Satz aus Sommerfest, der neue Film von Sönke Wortmann. Darin muss ein mäßig erfolgreicher Schauspieler nach Hause ins Ruhrgebiet, um seinen Vater zu beerdigen. Und dann begegnet er vielen alten Weggefährten und auch seiner Jugendliebe Charlie. Das ist das erste Mal seit Das Wunder von Bern, dass Sönke Wortmann das Drehbuch geschrieben hat. Und wie er bei uns in SWR 1 Leute sagte, ja, erstmal gar nicht so gerne.
Ich muss sagen, ich schreibe sehr ungern eigentlich, weil es so eine einsame Arbeit ist. Aber die Leute, die ich kenne, die es können, hatten alle keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich selber mal. Und dann hat es aber großen Spaß gemacht, unter anderem deswegen, weil man fühlt sich dann doch wieder an alte Zeiten erinnert. Ja, bei mir im Ruhrgebiet an Jugendlieben. Und das war natürlich nicht immer freundlich. Aber irgendwann war ich dann auch so weit, dass ich dann auch mal gehört wurde. Also es war eigentlich nur tragisch. Ja, und insofern bin ich da doch wieder in meine Jugendzeit emotional und zurückversetzt worden manchmal.
Gibt's denn auch im Film dann Originale? Also es gibt ja die Schauspieler, die sie extra besetzt haben, die auch im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, damit auch dieser Bezug da ist. Gibt's denn auch vielleicht Menschen, die überhaupt keine Schauspieler sind?
Im Film meinen Sie jetzt? Ja, gibt es schon. Ich habe es war relativ lustig, so bei den Vorstellungen im Kino, bei denen ich dabei war, wurde schon gefragt, ob das denn alles Laien wären. Und jetzt kann man, es gibt zwei Interpretationen dafür, also A, weil die entweder ganz schlecht waren und das so auffiel, oder weil sie besonders gut waren und so besonders authentisch waren. Und zum Glück war es dann immer die zweite Möglichkeit. Trotzdem sind zwei, drei Leute dabei, die vorher noch nicht vor der Kamera standen. Unter anderem eine 76-jährige Schauspieldebütantin, die aber so originell und so ein solches Original ist, dass man sowas auch wieder nicht spielen kann. Das muss man sein, oder? Weil lernen kann man das dann nicht. Und dann haben wir die direkt genommen, eine Bochumer Kneipenwirtin, die dann auch sofort Publikumsliebling wurde überall.
Die hat vielleicht jetzt noch eine große Schauspielkarriere vor sich. Oma Enne ist das wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, die Oma ist es, gespielt von Elfriede Fey. Und das würde mich natürlich freuen. Aber es ist ja selten, dass man, wenn man auf die 80 zugeht, gibt es ja kaum Rollen noch. Ne? Sowas wird ja selten
Sie
geschrieben.
Sie haben es ja in der Hand, Sie sind ja Drehbuchautor.
Ja, das stimmt, aber es muss ja auch zum Film passen und zur Geschichte. Und eine Oma kommt ja auch nicht in jedem Film vor.
Es steckt auch sehr viel Melancholie drin. Wie melancholisch ist Sönke Wortmann?
Sehr melancholisch. Ich weiß auch nicht warum. Ich würde sagen, eine russische Seele, dabei komme ich gar nicht daher. Aber ich bin sehr, ja, wo man mir das nicht unbedingt ansieht. Sie haben ja auch vorhin gesagt, ich gucke so streng, aber ich fühle immer ganz anders.
Und wie äußert sich das, wenn Sie melancholisch sind? Vielleicht streng gucken? Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht streng gucken. Ich selber weiß auch nicht so genau. Ich merke nur immer, dass ich bei bestimmten Anlässen dann auch relativ schnell Tränen in den Augen habe. Also wenn zum Beispiel bei so einer Olympiade eine bulgarische Gewichtheberin überraschend Dritte wird und Bronze gewinnt, und dann könnte ich schon mitheulen vor Rührung, wenn ich die dann auf dem Treppchen sehe und sie so überwältigt ist, sowas. Also es sind eher die positiven Sachen, die gefühlsmäßigen Sachen, die mich dann auch mitreißen könnten.
Ja, was ja vielleicht dann auch einfach empathisch ist.
Ja, war ein schönes Wort dafür.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Er kommt aus dem Ruhrgebiet, Sohn eines Bergmanns, wollte mal Fußballprofi werden und wurde dann einer der erfolgreichsten deutschen Filmemacher. Sönke Wortmann. In seinem neuen Film Sommerfest kehrt er auch in seine Heimat zurück. Ruhrgebiet-Klischees wollte er aber tunlichst vermeiden, wie er am Freitag in SWR 1 Leute erzählt hat.
Wenn man einen sogenannten Heimatfilm macht, dann hat man mit Dingen zu tun, die da einfach stattfinden. Also die Leute bei uns zu Hause sagen gerne mal dat und wat und haben auch komische Sachen an. Und das wird dann leicht mal als Klischee missinterpretiert, wie ich finde. Aber weil es die Leute auch gibt in echt, finde ich das einfach nicht so. Und da gibt's gab es Kommunikationsprobleme mit Leuten, die sagten, die Säule gibt's doch gar nicht. Und dann würde ich aber sagen, wenn ich da 10 Minuten an der Autobahn stehe, habe ich bestimmt zehn Leute im Trainingsanzug gerne mal weiß, die ich denen zeigen können und die auch dat und wat sagen.
Und diese Klischees zu vermeiden, warum ist Ihnen das selbst auch ein Anliegen? Weil man sonst eben auch wieder so sehr auf Lokalkolorit schließt, das sagten Sie eben mal?
Ja, es hat so mit dem richtigen Maß zu tun, glaube ich. Es ist ja auch eine Komödie, die kommt ja ohne Klischees auch gar nicht aus. Sie werden ja wahrscheinlich keine einzige Komödie kennen, die ohne Klischees auskommt. Also man, es macht ja auch Spaß und Leute erwarten das auch ein bisschen und man muss dann mit denen spielen.
Wobei es da ja auch immer darum geht, die Klischees dann zu brechen, gerade auch
eben,
in der Komödie.
Genau, das wollte ich gerade sagen, spielen und sie dann eben zu brechen, das finde ich schon wichtig und das wird manchmal nicht verstanden und da bin ich ein bisschen empfindlich, weil ich selber Klischees ja eigentlich, wenn es zu viel ist, es gibt so eine rote Linie und wenn es dann zu viel ist, dann ärgert mich das, wenn ich es sehe und deswegen versuche ich das in meiner Arbeit auch zu vermeiden.
Haben Sie Lust auf einen kleinen Sprachkurs in Sachen Ruhrpottdeutsch?
Weiß ich nicht, ob ich Lust habe, mal gucken, aber...
Also Pommes Schranke kennen im Süden tatsächlich noch einige nicht, aber können Sie ja sicherlich schnell aufklären.
Ja, das sind diese französischen Kartoffeln mit Ketchup und Mayonnaise.
Sich beömmeln?
Sich großartig amüsieren.
Betuppen?
Jemanden übers Ohr hauen.
Fitsch?
Weiß ich nicht.
Fitsch, kennen Sie nicht?
Nee.
Ach, vielleicht sind Sie kein Schnäppchenjäger. Sie haben das nicht nötig.
Ich wenn bin man sagt, kein ich Schnäppchen.
Fitsch gemacht, dann hat man einen guten
ich
Deal gemacht.
Nie gehört. Sind Sie sicher, dass es Ruhrdeutsch ist?
Ja, ich habe nachgeguckt. Okay. Also im Sauerland sagt man es auch, daher kenne ich es.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber es fällt auch unter Ruhrgebiet. Mhm. Mal gucken, was Sie sagen zu Killefit.
Das glaube ich, Killefit ist entweder... Also so Kleinigkeiten, so Nippes.
Mhm,
gibt ja auch einen Schnaps, der so ähnlich heißt.
Okay. Trinken Sie Schnaps?
Ganz selten.
Also Killefit, ja, so unter Unsinn fällt es.
Ja, ne? Ja.
Ja.
Genau, wird man so kauft, aber gar nicht unbedingt braucht.
Ganz genau.
Ja.
Ja. Malochen.
Arbeiten, der ist leicht.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Gerade bereitet er eine Promotion vor, um die Einflüsse der sozialen Medien auf Radikalisierungsprozesse zu untersuchen. Noch vor 8 Jahren war Christian Ernst Weisgerber eines der bekanntesten Gesichter der thüringischen Nazi-Szene. Er machte eine Karriere bei den autonomen Nationalisten, die als besonders gewaltbereit vom Verfassungsschutz eingestuft werden. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute und erzählte, dass er als Rekrut bei der Bundeswehr mit seiner rechten Gesinnung nicht alleine war.
Das heißt, eine Person, die aus so einer Art Sängerchor oder sowas kam, eine andere Person, die die NPD in Sachsen unterstützt hat, sich auch selber als nationalen Sozialisten bezeichnet hat, dann ein Ahmadinejad-Unterstützer aus dem Iran, der sozusagen offen das Existenzrecht von Israel angezweifelt hat. Das heißt, diese Sachen haben wir auch auf der Stube diskutiert und noch in meiner Gruppe selbst, also es ist ja so irgendwie Stube, Gruppe, Zug, Kompanie in der Bundeswehr, soweit ich mich erinnere, dort war auch noch ein anderer Neonazi, mit dem ich in einer Gruppe sozusagen in einer autonomen nationalistischen Zelle organisiert war. Das heißt, alleine in dieser Kompanie waren mehrere Neonazis, Nazis, die auch offen darüber gesprochen haben.
Wie ist das aufgefallen? Wie sind auf Sie hereingekommen? Wie haben die reagiert?
Also das sozusagen hat sich einfach über die Gespräche entwickelt. Ich hatte auch Tätowierungen, die relativ einschlägig waren und von manchen erkannt wurden. Den anderen Menschen kannte ich ja sozusagen ohnehin aus meiner Zelle sozusagen schon. Und wir haben dann einfach offen auf Stube oder auf der Stube über ganz verschiedene für uns sozusagen wichtige Themen gesprochen. Und das ist dann dadurch aufgeflogen oder sozusagen den Vorgesetzten bekannt geworden, dass wir... was wir aber nicht wussten, mit dem Neffen des Bataillonskommandeurs zusammen auf einer Stube waren. Der hat es dann sozusagen alles weitergegeben und dann sind wir dadurch auch aufgeflogen und dann ging alles ganz schnell.
Was für Maßnahmen gab es dann?
Verhöre, Einzelhaft für mich, weil ich als Redelsführer eingestuft wurde und dann eine Zwangsversetzung für mich nach Bad Salzungen. Also ich war erst in Gotha in der Mitte von Thüringen, bin dann nach Bad Salzungen in Westthüringen versetzt worden und habe dann dort sozusagen eine Haftstrafe, wenn man das so nennen möchte, in der Bundeswehr angetreten, bin aber weiter an der Waffe ausgebildet worden, obwohl man wusste, dass ich aktiver Neonazi bin, obwohl auch in dem Bericht drin stand, dass ich modifizierte Hakenkreuze tätowiert habe und so weiter und so fort. All das war klar und ich habe mich auch mit dem Bataillonskommandeur unterhalten und so weiter und so fort. Trotzdem hat man mich weiter an der Waffe ausgebildet und ich musste nur nach dem Dienst dann eben ins Café Viereck, wie das heißt, also so eine 10 Quadratmeter große Zelle, wo ich dann halt gechillt habe.
Was sagen Sie heute aus Ihrer Sicht? Wurden die rechten Ideologien in den Strukturen damals geduldet?
Teilweise durchaus. Also sozusagen vor allem auch von Vorgesetzten. Da gibt es zwei Anekdoten. Ich hatte halt ein schwarz-weiß-rotes Handtuch. Das sind sozusagen ja die Farben des Deutschen Reiches. Das wurde einmal gesehen von einem dieser Ausbilder bei der Abnahme der Stube. Und der hat gesagt, ja, kein Problem, hängen Sie das doch morgen, wenn der andere Fähnrich kommt, hängen Sie das doch einfach mal auf und dann schauen wir mal, wie der das findet. Der freut sich bestimmt. Und dann habe ich das den nächsten Tag gemacht und die Person hat sich tatsächlich gefreut. Das heißt, das war kein Problem und mit diesen Leuten konnte ich auch offen über Verschwörungstheorien sprechen, von Freimaurern, Illuminaten, dem sozusagen dem Welthochfinanz, was eigentlich ja sozusagen ohnehin nur so eine Art Deckbegriff ist für das Weltjudentum oder eben so eine jüdische Weltverschwörung. Das war vollkommen möglich. Und die zweite Anekdote ist ein Oberfeldwebel, der auch mein Auszubildender war, den ich später in einer einschlägigen Nazi-Kneipe getroffen habe, der mir dann halt so ein bisschen erzählt hat, was weitergeleitet wurde, was bei uns auf Stube los war, bei den Unteroffizieren und Offizieren bei den Ausbildern. Das war auch relativ spannend, da sozusagen diesen Einblick zu bekommen und natürlich interessant, dass man halt da sozusagen ein Berufssoldat in einer, also deutlich offen bekannten Nazi-Kneipe antreffen kann.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Vergebliche Versuche, vom Heroin wegzukommen, Aufenthalte in der Psychiatrie, viele Abstürze. Für Schwerstabhängige gibt es seit 3 Jahren ein Projekt, wo sie synthetisches Heroin bekommen. Sina Vogtländer ist eine der Patientinnen von Suchtmediziner Andreas Czolnay. Er leitet diese Einrichtung in Stuttgart. Sie beide waren zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und haben über das Projekt berichtet.
Das Projekt ist in Stuttgart angedacht worden als eine Ergänzung zum bestehenden Substitutionsprogramm mit den üblichen Substanzen wie Methadon zum Beispiel, um den Patienten einen Weg aufzeigen zu können, die die Nadel noch brauchen, die also intravenös konsumieren. Das ist seit vielen Jahren, über 20 in der Schweiz, ein Regelangebot. In Deutschland hat man sich da lange Zeit schwer getan. Es gab dann eine deutsche Heroinstudie, die gezeigt hat, dass dieses Heroin tatsächlich deutliche Vorteile hat für manche Patienten.
Wenn Sie sagen, da hat man sich schwer getan, möglicherweise auch deshalb, weil es ja irgendwie, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, den Vorbehalt gab, der Staat finanziert und verlängert Drogenabhängigkeit, indem er reines Heroin abgibt?
Das ist richtig. Das ist bis heute leider zum Teil noch so. Wir sehen das natürlich anders. Wir sehen, dass Heroin, wir sagen Diamorphin dazu, das ist der Fachbegriff, eigentlich als ein ganz normales Medikament, das man eben intravenös abgibt und das den Menschen so schnell Hilfe bringt wie kaum ein anderes.
Sina, welcher Form, würden Sie sagen, hat dieses Projekt Sie ganz persönlich auch stabilisiert?
Also ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre substituiert, also genau seit 2004.
Methadon hauptsächlich?
Nee, ich habe ja eine Zeit lang in Österreich gelebt und dort war das Substitol, das es jetzt hier inzwischen auch gibt. Mhm. Und dann hier auch mit Methadon und Buprenorphin.
Und jetzt dieses synthetische Heroin, Diamorphin.
Die Nadel ist bei mir was ich eine Zeit lang oder auch jetzt immer noch brauche. Ja.
Obwohl Ihre Venen so kaputt sind?
Ja, obwohl sie inzwischen besser sind als noch davor, weil das Diamorphin ja ein reines Präparat ist, was jetzt nicht so viel Zeug drin hat, was die Venen kaputt macht. Ja. Dadurch, also würde ich sagen, ist das jetzt einfacher als vorher. Ja.
Wo, Herr Czolnay, liegen gegenüber Methadon, das ist nun das Produkt, das man in der Bevölkerung am meisten kennt, als Ersatzdroge in Anführungsstrichen, wo liegen da die Vorteile?
Also der Hauptvorteil ist aus meiner Sicht, dass die Patienten, die mit Diamorphin behandelt werden, fitter sind und klarer sind. Das sehen wir jetzt an Frau Vogtländer. Ich würde sogar zu der vorherigen Frage noch weitergehen. Ich würde eigentlich sagen, sie sind jetzt auch psychisch und auch von ihrer Kognition völlig auf der Höhe.
Gilt auch für ihre anderen Patienten?
Ja. Unbedingt. Also das hängt natürlich ein bisschen immer davon ab, ob die Patienten noch was anderes dazu nehmen. Aber wenn sie rein mit Heroin behandelt sind, sind sie arbeitsfähig. Das erzählen viele Patienten, die früher gutes Heroin auf dem Schwarzmarkt hatten, dass sie über viele Jahre gearbeitet haben.
Eins gehört. SWR 1.